Herzlich willkommen zur 28. Folge des Manaentzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Manaentzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche. Das Wetter scheint ja langsam endlich Richtung Frühling umzuschlagen, also mehr Sonne. Das ist auf jeden Fall sehr schön und wir starten gleich in die Startphase. Und zwar habe ich eine Umfrage auf YouTube gestellt, wenn ihr auf Pre-Releases oder Drafts geht, wie bereitet ihr euch darauf vor? 16% haben gesagt, ich gehe alle Spoiler vor dem Pre-Release durch. 21% haben gesagt, ich schaue YouTube-Videos zu den besten Karten an vor dem Pre-Release. 7% sagen, ich spiele einige Drafts auf MTG Arena vor einem Friday Night Magic Draft. Und 7% sagen, ich schaue Draft Guides auf YouTube vor einem Draft. 49%, damit die überwiegende Mehrheit sagt, ich gehe weder zu Pre-Releases noch zu Friday Night Magic Drafts. Das passt ein bisschen zu dem Thema des Kanals natürlich, weil beim Mana-Entzug geht es ja überwiegend um Commander. Aber dennoch ganz cool zu sehen, dass so ein paar Leute, so ein Teil, so ungefähr die Hälfte auch, sich auch ab und zu mal in den Local Game Store wagen und dort ein bisschen zu spielen. Dazu gab es auch ein paar Kommentare, und zwar schreibt T-Dot, hab auch nicht sinnvoll Erreichbares in der Nähe. Sealed interessiert mich aber auch nicht wirklich. Ja, wenn man nichts direkt in der Nähe hat, dann kann man natürlich auch schlecht eben zu einem Pre-Release gehen oder halt auch zu einem Draft. Dann schreibt Games Stacks, liegt daran, dass hier nichts Vernünftiges ist und auf eine Stunde Auto habe ich nicht wirklich Lust. Das kann ich natürlich sehr gut verstehen. Was ich schon mal hatte, als ich bei dem Pre-Release war, Pre-Releases war von Phineas Taverne, also vom Ultra Comics in Nürnberg aus organisiert, dass dann teilweise schon mal Leute eine längere Anreise auf sich genommen haben, aber einfach, weil es ein cooles Event ist, weil man halt eben dann währenddessen Essen bestellen kann und ja. Dann schreibt noch The Superflex da, wir haben zum Glück einen Verein, der zu jedem Set einen Pre-Release anbietet. Der LGS in unserer Stadt bietet leider keinen an. Ich lese mir immer die Limited Set Review auf MTGA Zone durch und schaue mir das Preview-Video von Tim Zoet an. Zum Pre-Release habe ich dann trotzdem das meiste wieder vergessen. Das geht mir sehr ähnlich. Also erstmal cool, dass es einen Verein gibt, der sowas anbietet. Und selten, dass es einen LGS gibt, der es nicht anbietet. Aber gut, ich meine, manchmal ist vielleicht auch aus Platzgründen, dass es einfach nicht geht. Aber ja, ich gehe ja auch alle Karten für die neuen Sets durch seit jetzt ein paar Monaten für den Podcast. Und ich muss zugeben, dass ich dann doch sehr genau lesen muss und überlegen muss, ob die Karten in die Sets reinpassen. Deswegen kenne ich die meisten Karten zumindest grob, aber ich vergesse trotzdem dann die Draft-Typen oder so. Naja gut, so viel dazu. Wir gehen jetzt gleich in die Hauptphase und ich habe mir gedacht, das kam ja mal die Frage auf, ob ich mal meine Decks vorstellen kann. Ich dachte mir, ich stelle mal ein Deck vor, einfach weil es sehr lustig ist und weil ich relativ lange daran gesessen habe, das zu bauen. Und zwar geht es um Ivy die Zauberdiebin oder Ivy Gleeful Spell Thief. Kostet grün und blau, ist eine legendäre Kreatur, Feenwesen Räuber, hat 2/1, hat fliegend und immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt, der nur eine einzelne Kreatur, die nicht Ivy, die Zauberdiebin ist, als Ziel hat, kannst du den Zauberspruch kopieren. Die Kopie hat Ivy als Ziel. Eine Kopie eines Aura-Zauberspruchs wird zu einem Spielstein. Die Karte ist aus Dominaria United, kam letztes Jahr raus und als ich sie gesehen habe, dachte ich mir, die wird mein neues Deck, was Token angeht oder beziehungsweise einfach was angeht, was lustig sein muss. Denn ich suche schon seit Ewigkeiten nach einem Commander, der cool sein könnte für Mutieren, also für das Mutate-Keyword. Und ich finde einfach keinen und dachte mir, der war doch eigentlich perfekt, weil ich komme auch gleich später dazu, wie genau, aber Mutieren ist eine der kompliziertesten Mechaniken, die ich kenne. Aber auch meine Lieblingsmechanik. Also Ikoria, das hat irgendwie bei mir was ausgelöst. Ich finde die Mechanik einfach ziemlich witzig. Sie ist auch teilweise sehr kompliziert, weil es bestimmte Corner Cases, also Fälle gibt, die einfach ein bisschen außerhalb der Norm sind, wo man ein bisschen nachschauen muss. Beispielsweise, wenn man auf die Ivy drauf mutieren würde, dann zählt es trotzdem als eine Karte. Und wenn man Commander-Schaden trackt, dann wird eben der Schaden halt getrackt, auch von der, wenn obendrauf was anderes liegt, weil es die gleiche Zusammenkombination einer Karte ist. So Geschichten, also das ist ganz verrückt. Und ich gehe auch gleich mal auf die Karten ein, die ich vom Mutieren drin habe. Also ich habe zum Beispiel den Kristallreißer drin, der ist Gemraiser und der kostet 3 und grün. Das ist eine Kreatur, Bestie, hat 4/4 und eben Mutation für 1 und grün-grün. Das heißt, falls du diesen Zauberspruch für seine Mutationskosten wirkst, lege ihn auf oder unter einer Nicht-Mensch-Kreatur deiner Wahl, die du besitzt. Sie mutieren zur oben liegenden Kreatur, die zusätzlich alle Fähigkeiten der darunterliegenden hat. Genau. Und die Kreatur selber hat Reichweite, verursacht Trampelschaden. Und immer wenn diese Kreatur mutiert, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl, das bzw. die ein Gegner kontrolliert. Sehr, sehr cool, denn wenn man eine weitere Kreatur hat und eben den Kristallreißer darauf mutiert, dann kopiert man das für Ivy. Man kann zwei Sachen halt eben zerstören, also zwei Artefakte oder Verzauberungen. Und man kann ihr Ivy dadurch auch noch stärker machen, was auch ganz cool ist. Dann habe ich drin den Sea Dasher Octopus oder Meeresflitzer Octopus, der kostet 2 und 2 blau. Kreatur Octopus hat 2/2 und hat Mutation für 1 und blau. Also man könnte auch für 2 Mana mutieren. Hat Aufblitzen und sagt immer, wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Auch sehr gut. Geht weiter mit Trumpeting, Gnar oder Trompetender. Gnar kostet 1 grün und blau, ist eine Kreatur, Bestie, hat 3/3 mutieren, das ist relativ teuer bei dem, kostet 3 und 2 Hybrid Simic, also quasi 3 und grün oder blau und grün oder blau. Und immer wenn diese Kreatur mutiert, erzeuge einen 3/3 grünen Bestien Kreaturenspielstein. Dann eine sehr coole Karte, die ich aus Standard oder aus dem Ikoria Draft total cool fand, und zwar nomadisierendes Großhorn oder Migratory Greathorn. Kostet 3 und grün, Kreatur Bestie hat 3/4 und hat Mutationskosten für 2 und grün, also für 3 Mana dann. Und immer wenn diese Kreatur mutiert, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische dann deine Bibliothek. Gibt noch ein paar weitere, ich werde jetzt alle durchgehen, weil die einfach so cool sind. Ich finde die Mechanik einfach ziemlich klasse. Dann gibt es noch das Parzellenbestie oder die Parzellenbestie. Kostet 2 grün und blau oder Parcel Beast auf Englisch. Kreatur, Elementarwesen, Bestie hat 2/4. Man kann eben für grün und blau mutieren. Und man kann für einen Mana und tappen, schau dir die oberste Karte deiner Bibliothek an. Falls es eine Länderkarte ist, kannst du sie ins Spiel bringen. Falls du die Karte nicht ins Spiel bringst, nimm sie auf deine Hand. Also theoretisch so ein bisschen tappen für 1, zieh eine Karte oder rampe. Eigentlich ganz ziemlich gut. Dann kommt meine absolute Lieblingskarte von den mutierenden Karten, und zwar verheißungsvoller Starix oder Auspicious Starix. Kostet 4 und grün, ist eine Kreatur, Hirsch, Bestie, hat 6/6 und hat eben Mutation für 5 und grün. Und sagt immer, wenn diese Kreatur mutiert, schicke solange die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil, bis du x bleibende Karten ins Exil geschickt hast. Wobei x gleich der Anzahl an Mutationen dieser Kreatur ist. Bringe die bleibenden Karten ins Spiel. Und das kann ziemlich hart eskalieren, ne? Wenn man schon seine zwei Kreaturen da liegen hat und dann auf, sagen wir mal, auf eine schon drauf mutiert hat, wie eben jetzt beispielsweise vorhin mit dem Kristallreißer, dann könnte man mit dem Auspicious Starix eben drauf mutieren und darf dann eben 4 Karten, weil man würde ja für Ivy kopieren. Und dann hat man eben den einen Trigger von dem Starix auf der einen Kreatur, wo eben schon mutiert worden ist. Das heißt, solange bis man 2 Karten hat, bleibende Karten hat, ins Exil geschickt hat, wird es gehen. Und die würden ins Spielfeld kommen und bei der Ivy natürlich eben auch. Finde ich ziemlich witzig. Kann ziemlich hart eskalieren, wenn man noch einmal drauf mutiert oder noch einmal. Das ist auf jeden Fall sehr witzig. Dann habe ich noch den springenden Küstenhai oder Pouncing Shore Shark, kostet 4 und blau, ist eine Kreatur, Hai Bestie, hat 4/3, Mutation für 3 und blau, also eins billiger als die normalen Kosten, und er hat Aufblitzen, sagt immer, wenn diese Kreatur mutiert, kannst du eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen, also ein kleiner Bounce-Effekt. Dann noch den Souvenir-Dieb oder Souvenir-Snatcher, kostet 4 und blau, man kann den für 5 und blau mutieren, also eins mehr. Kostet 4/4 und ist fliegen und hat den etwas fiesen Beisatz, immer wenn diese Kreatur mutiert, übernimm die Kontrolle über ein Nicht-Kreatur-Artefakt deiner Wahl. Das kann natürlich auch dann ziemlich gemein werden. Und als letztes habe ich noch den Sägezahn-Demolierer oder Sawtusk-Demolisher. Kostet 4 und 2 Grün. Ist eine Kreaturbestie, hat 6/6. Lässt sich günstiger mutieren, also für 3 und Grün. Und verursacht Trampelschaden. Und immer wenn diese Kreatur mutiert, zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl, die keine Kreatur ist. Ihr Beherrscher erzeugt einen 3/3 grünen Bestien-Kreaturspielstein. Wichtig bei der Karte ist, es ist keine Darf- oder May-Ability. Das heißt, wenn es mutiert, dann muss man auch zerstören. Also auch wenn es eigene Karten sein könnten. Das ist ein bisschen ein kleiner Nachteil, aber trotzdem eine sehr gute Karte. Und was ich natürlich auch sehr, sehr witzig finde mit Ivy, weil man auch so ein bisschen ja kombinieren kann mit anderen, sag ich mal, Schlüsselwörtern, ist zum Beispiel Magiefertigkeit oder Magecraft auf Englisch. Denn man kann ja mit Magecraft eben sagt, also Magiefertigkeit sagt im Prinzip, wenn ein Spontanzauber oder Hexerei gewirkt wird oder kopiert wird, ja, dann triggert das eben. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil mit Ivy kopiert man ja auf jeden Fall einmal. Und da habe ich zum Beispiel drin den Erzmagus Emeritus oder Archmage Emeritus. Kostet 2 und 2 blau. Ist eine Kreatur, Mensch, Zauberer. Hat 2/2 und eben Magiefertigkeit. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder kopierst, ziehe eine Karte. Und das kann natürlich ziemlich gut sein, ne? Wenn man jetzt auch noch Karten hat, sagen wir einen Spontanzauber, der dann auch noch irgendwie Karten ziehen kann. Sagen wir eine Karte, dann würde man gleich schon mal 3 Karten ziehen. Nee, 4. Ha, weil man kopiert es ja. Und dann kann man es eben nochmal eine ziehen. Ziemlich gut. Was auch noch ziemlich gut ist, ist Deka, die Fraktaltheoretikerin, kostet, oder Deka Fractal Theorist, kostet 4 und blau, ist 3/3, legendäre Kreatur, Mensch, Zauberer, hat eben auch Magiefertigkeiten, immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder oder kopierst, erzeuge einen 0/0 grünen und blauen Fraktalwesen-Kreaturenspielstein. Lege X plus 1 plus 1 Marken auf ihn, wobei X gleich dem Mana-Betrag des Zauberspruchs ist. Und noch für 3 und blau, ein Kreaturenspielstein einer Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Was natürlich auch relevant sein kann. Und es gibt leider nicht ganz so viele Karten mit Magiefertigkeit, die eben ja in den Farben Blau und Grün auch wirklich gut sind für Commander. Ich habe noch einen letzten drin und zwar Yahtzee, Orakel von Arcavios, kostet, oder Yahtzee, Oracle of Arcavios, kostet 6 und 2 Blau. Ist eine legendäre Kreatur, Mensch, Zauberer, hat 5/5 und sagt, wirf eine Karte ab, bring Yahtzee, Orakel von Arcavios auf die Hand ihres Besitzers zurück. Also eingebaute ja, Schutz. Und dann eben Magiefertigkeit. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder kopierst, decke die oberste Karte deiner Bibliothek auf. Falls es eine Nicht-Landkarte ist, kannst du sie wirken, indem du 1 bezahlst, anstatt ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Falls es eine Länderkarte ist, bringe sie ins Spiel. Also das ist natürlich eine Karte, die später im Spielverlauf gespielt wird, aber kann trotzdem sehr, sehr gut sein. Es ist eine Model Double-Faced Karte, also man kann sie eben auch auf ihre Rückseite spielen und zwar für, Reise zum Orakel oder Journey to the Oracle für 2 und grüne Hexerei und sagt, du kannst eine beliebige Anzahl an Länderkarten aus deiner Hand ins Spiel bringen. Falls du dann 8 oder mehr Länder kontrollierst, kannst du eine Karte abwerfen. Falls du dies tust, bringe die Reise zum Orakel auf die Hand ihres Besitzers zurück. An der Stelle würde man natürlich eben die Vorderseite spielen wollen. Aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich lustig, eben diese ja, Magiefertigkeit-Mechanik in dem Deck mit einzubauen, weil man eben so leicht kopieren kann. Man kann ja auch sogar noch kopieren, wenn ein Gegner irgendeinen Zauber auf den Commander spielt oder auf irgendeine andere Kreatur spielt. Und wenn es jetzt nichts irgendwie ist wie Path to Exile, sondern eben eine Karte, die halt auch hilfreich ist, dann kann man es ja trotzdem kopieren. Man muss immer ein bisschen aufpassen bei dem Deck. Dann natürlich ein Hauptthema des Decks ist eben noch Verzauberungen oder auch Auren. Und da habe ich von einer Sorte ein paar mehr drin, zum Beispiel die zwanghafte Neugier oder Curious Obsession, kostet ein blaues, ist eine Verzauberung, eine Aura und verzaubert eine Kreatur. Und die verzauberte Kreatur erhält +1/+1 und hat immer, wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen. Und zu Beginn deines Endsegments und falls du in diesem Zug nicht mit mindestens einer Kreatur angegriffen hast, opfere die zwanghafte Neugier. Dann gibt es dann noch relativ ähnliche Karten, die eben auch bei entweder Kampfschaden oder einfach nur Schaden Karten ziehen können. Da gibt es feines Gespür, ich lese jetzt nicht alle vor. Keen Sense heißt das auf Englisch, oder Kampfforschung, neue Karte, oder heißt auch Combat Research oder Neugier, Curiosity, hat man letztens auch schon mal im Podcast gehabt. Das sind auf jeden Fall so mehrere Möglichkeiten, um eben noch mehr Karten zu ziehen, weil man verzaubert es ja eben auf die eine Kreatur und kopiert es dann für den Commander. Eine Karte, wo ich, ja, was heißt, mehr oder weniger stolz drauf bin, aber die Karte habe ich, mir für das Deck wirklich alle Auren Kreaturen, also alle Verzauberungen, die Kreaturen als Aura verzaubern können, durchgelesen, die es gibt, und bin auf der hängen geblieben und die finde ich einfach ziemlich cool. Und zwar heißt es verbunden mit der Natur oder One with Nature, kostet ein grünes, ist eine Verzauberung, eine Aura, verzaubert eine Kreatur quasi. Und immer wenn die verzauberte Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du deine Bibliothek nach einem Standardland durchsuchen und diese Karte getappt ins Spiel bringen. Mische danach deine Bibliothek. Finde ich deswegen sehr cool, weil man kann den Commander ja sehr früh spielen. Selbst wenn man jetzt das nicht irgendwie zum Kopieren nutzen möchte, kann man trotzdem den Commander damit verzaubern und ein bisschen, ja, rampant, was eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also die Karte hat auf jeden Fall schon oft viel Arbeit geleistet. Dann gibt es natürlich noch spielgewinnende Karten in dem Deck. Und da gibt es eine, die ist natürlich extrem stark, heißt die Ahnenmaske oder Ancestral Mask. Kostet 2 und grün, ist eine Verzauberung, eine Aura, es verzaubert eine Kreatur und die verzauberte Kreatur erhält für jede andere Verzauberung im Spiel +2/+2. Das ist eine Art Finisher, also das spielt man dann, wenn man schon einige Auren liegen hat und dann haut man das Ding raus, kopiert es eben nochmal und dann, ja, nimmt man mindestens mal ein Spiel aus dem Spiel raus. Auf jeden Fall sehr stark. Auch noch ziemlich gut ist die Eldrazi-Zwangsverpflichtung, oder ich glaube Eldrazi-Conscription heißt das auf Englisch. Kostet 8, ist eine Stammesverzauberung, Eldrazi-Aura. Also Kreaturenverzauberung eben. Und die verzauberte Kreatur erhält +10/+10, Vernichter 2 und verursacht Trampelschaden. Das heißt, wenn man mit der Kreatur angreift, muss der verteidigende Spieler 2 bleibende Karten opfern. Das ist dann eben auch so ein Finisher. Man kann das dann eben auf eine Kreatur spielen, kopiert es für den Commander und dann greift man quasi mit, ja, +20/+20 und Vernichter 4 an, was schon spielentscheidend sein kann. Dann habe ich noch so einen letzten Punkt, das nenne ich Wähle-Ziel-Synergien, weil man will ja im Prinzip seine eigenen Kreaturen anzielen mit irgendwelchen Vorteilen und daraus eben Synergien ziehen. Da gibt es eine ziemlich coole Karte aus Corset 2020, heißt Zeit des Wachstums oder Season of Growth, kostet 1 und grün, ist eine Verzauberung und sagt immer, wenn eine Kreatur unter deine Kontrolle kommt, ins Spiel kommt, wende Hellsicht 1 an, ist okay. Und immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, der eine Kreatur, die du kontrollierst, als Ziel hat, ziehe eine Karte. Und man hat ja laufend seine eigenen Kreaturen als Ziel. Das heißt, ja, man kann auf jeden Fall damit gut Karten ziehen. Kreaturen kommen jetzt nicht so viele ins Spielfeld. Das heißt, dieser Hellsicht-1-Effekt ist jetzt nicht der relevante, sondern das ist eigentlich der zweite. Auch eine Karte, die schon immer unheimlich gut war in dem Deck und auch spielentscheidend war, auch mit diesen Wähle-Ziel-Synergien, ist Vesuvische Duplikationsmagie oder Vesuven Duplimancy. Kostet 3 und blau, ist eine Verzauberung. Man sagt immer, wenn du einen Zauberspruch wirkst, der nur ein einzelnes Artefakt oder eine einzelne Kreatur, das bzw. die du kontrollierst, als Ziel hat, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie des Artefakts bzw. der Kreatur ist, außer dass er nicht legendär ist. Also damit kann man auch mal seinen Commander kopieren und dann, ja, noch schlimmere Dinge anstellen. Also es ist auf jeden Fall eine extrem starke Karte, damit kann man eben auch seine anderen legendären Kreaturen anwählen. Ist, ja, die Karte ist total bonkers in dem Deck, die gewinnt auch Spiele auf jeden Fall. Dann eine ziemlich schöne Karte, weil die eben auch, ja, gut in diese Synergie reinpasst, dass man eben ein Ziel anwählt. Und zwar ist es der Sturmjäger Skaida oder Stormchaser Drake. Kostet 1 und blau, ist eine Kreatur Skaida, hat 2/1 und sagt fliegend. Und immer wenn der Sturmjäger Skaida das Ziel eines Zauberspruchs wird, den du kontrollierst, ziehe eine Karte. Ja, auch eine, muss ich sagen, sehr, sehr gute Karte. Man zieht dann eben ihn an mit irgendeinem Zauber. Man kopiert das für seinen Commander und zieht dadurch erstmal noch eine Karte durch den Trigger. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was auch noch in die Schiene reingeht, ist der Spellwild Uf oder Zauberverrückter Bubu. Kostet 1 und grün, ist ein, ja, Kreatur-Bubu, hat 1/3 Und sagt, Zauber, die den zauberverrückten Bubu als Ziel haben, kosten beim Ausspielen 2 weniger. Das heißt natürlich auch für die gegnerischen Karten kostet es 2 weniger, aber die ganzen Auren, die ganzen Mutierungssachen werden alle dadurch günstiger, was eigentlich ziemlich gut ist. Weiterhin gibt es noch einen Tritonia Glücksjäger oder Triton Fortune Hunter, kostet 2 und blau, ist eine Kreatur, Meervolk, Soldat, hat 2/2 und heroisch. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, der den Tritonia Glücksjäger als Ziel hat, zieh eine Karte. Also auch so ein bisschen wie der Skaeda, ziemlich gut. Oder auch in die Richtung geht noch der knorriges Nashorn oder Gnarlberg Rhino, kostet 2 und 2 grün, ist eine Kreatur, Nashorn hat 4/4. Verursacht Trampelschaden, immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, der das knorrige Nashorn als Ziel hat, zieh eine Karte. Was dann eben auch wieder eigentlich eine sehr gute Sache ist. Man zieht halt gut Karten damit. Und eine Karte, die auch noch so in die Schiene reingeht, eine letzte, die aber wirklich spielentscheidend auch schon war, ist Orva die Allgestalt oder Orva die Allform. Die Karte war zeitweise ein bisschen, ja, die war eigentlich günstig gewesen und ist dann durch Turnierformate ziemlich hochgegangen. Vom Preis her kostet 3 und blau, ist eine legendäre Kreatur. Gestaltwandler hat 3/3 und sagt Wandelwicht, also hat jeden Kreaturtyp. Und sagt, immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst und falls er bzw. sie eine oder mehrere andere bleibende Karten, die du kontrollierst, als Ziel hat, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie einer jener bleibenden Karte ist. Wenn ein Zauberspruch oder eine Fähigkeit, den bzw. die ein Gegner kontrolliert, dazu führt, dass du diese Karte abwirfst, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie einer bleibenden Karte deiner Wahl ist. Also nicht so spannend, die zweite Fähigkeit, aber die erste ist halt auch spielentscheidend. Man kann dann eben seine ganzen Kreaturen, die man anvisiert, also jetzt nicht Ivy direkt, weil sie ist ja legendär, gleich dann eben kopieren. Oder eben doch Ivy, wenn man drauf mutiert hat, dann ist sie ja nicht mehr legendär, dann kann man sie ja mehrmals haben. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr, sehr starke Karte. Leider jetzt ein bisschen teurer geworden. Und ich habe noch eine Verzauberungsboni, sag ich mal, Synergie noch mit drin. Weil man ja eben sehr viele Auren macht, lohnt es sich ja dann doch irgendwo ein bisschen darauf, Vorteile auszunutzen. Da gibt es zum Beispiel die Weberin des Heiligtums oder Sanctum Viva. Übrigens einer der besten Mana-Dogs, finde ich, die es aktuell so gibt. Kostet 1 und grün, ist eine Verzauberungskreatur Dryade, hat 0/2 und sagt, für Tappen erzeuge X-Mana genau einer beliebigen Farbe, wobei X gleich der Anzahl an Verzauberinnen ist, die du kontrollierst. Das heißt, wenn man seinen ganzen Tisch mit Auren vollklatscht, dann, und auch die Kopien, die Spielsteinkopien zählen ja auch eben als Auren, dann kann der auch mal für 5, 8, 10 oder noch mehr Mana tappen, was ziemlich gut ist. Dann spiele ich auch in dem Deck noch den Champion der Setessa oder Setessan Champion, kostet 2 und grün, ist eine Kreatur, Mensch, Krieger, hat 1/3 und wichtig, Konstellation. Das heißt, immer wenn eine Verzauberung unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf den Champion der Setessa und ziehe eine Karte. Das heißt, wenn man mit einer Aura einfach mal was eine Kreatur anvisiert, beispielsweise ihn selber, und dann das für einen Commander kopiert mit der Aura. Also dann kriegt man schon mal gleich 2 Karten, man legt 2/1 Marken drauf. Sehr, sehr gut. Auch in die Richtung geht der Eidolon der Blüten oder Eidolon of Blossoms, kostet 2 und 2 grün, ist eine Verzauberungskreatur, Geist hat 2/2 und eben auch Konstellation. Immer wenn der Eidolon der Blüten oder eine andere Verzauberung unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Richtig gut. Und jetzt noch der richtige Finisher, ziemlich, ziemlich starke Karte in dem Deck ist Koloss der Nilea. Kostet 6 und grün, ist eine Verzauberungskreatur. Erise hat 6/6 und eben auch Konstellation. Immer wenn der Koloss der Nilea oder eine andere Verzauberung unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, verdopple Stärke und Widerstandskraft einer Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges. Das heißt eben, wenn man eben wieder so ein Aura spielt und dann kopiert man es eben für seinen Commander, dann kommen 2 Verzauberungen ins Spiel. Das heißt, man darf es 2-mal verdoppeln. Das kann schnell auch spielentscheidend sein. Eine sehr, sehr coole Karte. Jetzt kommen wir noch zu so ein bisschen, weitere Synergien, die ich noch so habe in dem Deck. Und zwar gibt es den Errant, die Straßenkünstlerin oder Errant Street Artist. Ist von Streets of New Capenna vom letzten Jahr für ein blaues, eine legendäre Kreatur. Mensch, Räuber, hat 0/3. Und eben Aufblitzen, Verteidiger, Eile. Und für ein blaues und ein farbloses kann man es tappen. Und dann sagt, kopiere einen Zauberspruch deiner Wahl, den du kontrollierst und der nicht gewirkt wurde. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Das heißt, Man tut wieder seine eine Kreatur anvisieren, kopiert das eben für den Commander und dann kann man diese Kopie eben kopieren, was echt gut ist. Auch wenn man so Mutieren-Geschichten kopiert, muss nicht unbedingt die Auren sein. Also ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich gute Sache. Dann eine weitere gute Karte aus einem der besten Sets überhaupt, auch wenn es leider sehr stark unterschätzt wird immer noch, aber dieses Set bricht noch heute immer noch Formate, wo dann Karten draus gebannt werden müssen, und zwar rede ich von Baldur's Gate mit Yahaira, Freundin des Waldes, oder Yahaira, Friend of the Forest. Kostet 2 und grün, ist eine legendäre Kreatur, Mensch, Elf, Druide, hat 2/3 und sagt, Spielsteine, die du kontrollierst, haben Tappen, erzeuge grün. Und theoretisch noch wähle einen Hintergrund. Wichtig dabei ist, die ganzen Auren, die reinkommen, die man eben kopiert, sind alles Spielsteine. Das heißt, die kann man alle für grünes Mana tappen. Die Karte ist ziemlich absurd, das kann auch ziemlich schnell sehr, sehr viel Mana sein. Also habe ich auch schon ein paar Mal gespielt, ist sehr, sehr witzig. Natürlich habe ich auch noch ein paar Spontanzauber und Hexereien im Deck, die so ein bisschen als Schutz oder auch als Removal gelten. Die werde ich jetzt nicht alle vorstellen. Ich werde auch die Deckliste in die Shownotes reinpacken. Da könnt ihr euch das Deck mal genauer anschauen, wenn ihr wollt. Aber eine Karte fand ich eben besonders interessant, weil sie halt, naja, ich lese sie mal vor. Und zwar geht es um Klingenvergiftung, ist auch aus Baldur's Gate, oder Poison the Blade. Kostet 1 und grün, ist ein Spontanzauber und sagt, eine Kreatur deiner Wahl erhält Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Ziehe eine Karte. Und die Karte finde ich deswegen so gut, weil erstens mal spielt man die für 2 Mana. Man kopiert sie für seinen Commander. Das heißt, man kriegt schon mal 2 Karten. Das heißt, für 2 Mana 2 Karten ziehen ist ein sehr, sehr guter Schnitt, würde ich mal sagen. Wichtig dabei ist noch, die Kreatur kann irgendeiner kontrollieren. Also die muss ich nicht selber kontrollieren. Das heißt, wenn irgendein Gegner eine ziemlich bedrohliche Kreatur hat und einer sagt, ja, ich muss jetzt blocken, sonst bin ich tot, oder ich blocke jetzt einfach mal, ich will den Schaden nicht nehmen, kann ich der Kreatur vom Gegner Todesberührung geben, damit ich die andere Kreatur wegbekomme. Fand ich ziemlich lustig, weil das im Prinzip so ein bisschen als Removal für mich zählt. Natürlich will ich mit meinem Commander eher weniger da blocken, weil der soll ja liegen bleiben, wenn es so eine große Kreatur ist. Aber ich fand es halt lustig, dass man eben irgendeine Kreatur anwählen kann. Und Ivy sagt ja speziell, es müssen nicht Kreaturen sein, die selber von mir angewählt wurden, sondern es kann irgendeine Kreatur sein. Und als allerletztes, und das ist so ein bisschen darauf, ja, was heißt, bin ich stolz, aber zumindest diese Synergie ist mir aufgefallen und der kam. Kein anderes Deck, was ich online gefunden habe, hatte diese Art von Sachen drin gehabt. Auch bei EDH-Track war das nicht aufgetaucht. Vielleicht ist es inzwischen drin, ich weiß es nicht. Und zwar habe ich ganz viele Manlands drin. Das heißt Karten, also Länder, die ich zu Kreaturen machen kann. Beispielsweise habe ich Mishras Fabrik drin. Oder Mishras Factory, ist ein Land. Kann ich eben tappen für ein farbloses oder für 1. Mishras Fabrik wird bis zum Ende des Zuges zu einer 2/2 Montagearbeiter-Artefakt-Kreatur. Sie ist immer noch ein Land. Und ich kann sie tappen und sagt, eine Montagearbeiter-Kreatur deiner Wahl erhält +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Finde ich super gut, weil diese Mishras Fabrik ist einerseits so ein bisschen ein Ausweg, wenn ich gerade keine Kreaturen zur Hand habe, möchte dennoch doppelt Trigger haben, weil ich eben kopieren möchte für meinen Commander. Kann ich Mishras Fabrik eben schnell zu einer Kreatur machen und dann eben einen Spontanzauber drauf wirken, oder ich kann auch zu einer Kreatur machen eine Aura dranlegen, das würde alles gehen. Wichtig ist, die Aura würde wieder abfallen, sobald das wieder zu einem Land werden würde. Deswegen fand ich das mega interessant, dass ich eben auf dieses Land mutieren kann. Also ich kann das Land zu einer Kreatur machen und kann dann beispielsweise den Gamraiser vom Anfang drauf mutieren. Und solange ich den oben drauf mutiere, bleibt es eine Kreatur. Das heißt, es ist eine Kreatur mit den Fähigkeiten, die auch noch unten drunter sind. Es ist total lustig. Ich habe dann auch noch ein bisschen rumgeschaut und es gab halt noch so, ja, zum Beispiel eine Karte wie Frostschreiter Bastion oder Frostwalk Bastion. Das ist ein verschneites Land. Man kann das tappen für ein farbloses oder für 1 und ein Schneemana. Das heißt, es muss ein Land oder eine Quelle gemacht haben, die eine schneebleibende Karte ist. Und sagt, bis zum Ende des Zuges wird die Fortschreiter-Bastion zu einer 2/3-Konstrukt-Artefakt-Kreatur. Die ist immer noch ein Land. Und immer wenn die Frostschreiter-Bastion einer Kreatur Kampfschaden zufügt, tappe die Kreatur und sie enttappt nicht während des nächsten Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Darauf kann ich auch mutieren. Deswegen spiele ich in dem Deck auch ganz viele Schneeländer. Einfach, weil es dann einfach so gut zusammenpasst. Und ich habe da noch eine andere Karte drin, die auch mit Schneemana aktiviert wird, so eine Kreatur, also ein anderes Land. Und ja, fand ich eigentlich ziemlich cool. Die Synergie ist mir erst später auffallen, aber ja. Dann komme ich mal zu einem kleinen Fazit von dem Deck. Also ein bisschen ein Problem von dem Deck ist, dass es in eine Richtung, ja, wie soll ich sagen, keine richtige Richtung 100% hat. Am liebsten wäre mir ein reines Mutate-Deck. Geht aber nicht, weil es gibt nicht genug Support für Mutate. Ich fände auch ein ziemlich gut, wenn es ein reines Magiefertigkeitsdeck wäre, aber da gibt es relativ wenig Karten, die für Commander auch wirklich interessant sind. Am einfachsten könnte man das einfach zu einem reinen Verzauberungs- und Aurendeck machen. Aber ich fand, ja, finde es einfach besser, wenn es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Ein weiterer Nachteil, sag ich mal, ist, man braucht, wenn man dieses Deck spielt, unbedingt sowas wie Infinity-Tokens oder irgendwelche anderen Möglichkeiten von beschreibbaren Spielsteinen. Denn das eskaliert hart. Also man wird laufend neue Sachen aufschreiben müssen, dann wieder ausradieren müssen und wieder aufschreiben müssen. Da kommt eine Aura dazu, dann mutiert man irgendwo drauf. Da muss man sich merken, was das Draufmutieren genau macht. Also das. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Es ist sehr, sehr aufwendig, aber es macht halt unheimlich viel Spaß. Und das ist mein Vorteil von dem Deck. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Das heißt, jedes Spiel ist irgendwie anders. Also jedes Mal kommt irgendwie eine andere verrückte Situation, was ich damit eben anstellen kann. Und ja, es macht einfach Spaß. Ich kann es halt nicht quasi einen Abend komplett lang spielen, weil das auch anstrengend ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr lustiges Deck, wo sich die Recherchen auch gelohnt haben für mich, um das Deck halt eben zusammenzubauen. So, ich hoffe, euch hat das so weit gefallen. Wie gesagt, den Moxfield-Link zu dem Deck packe ich in die Shownotes oder in die Videobeschreibung. Wenn ihr noch Ideen, Vorschläge, Anregungen zum Deck habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr das Deck ja auch schon mal gebaut. Dann zum Ende gehen wir noch in die Endphase und zwar zur 27. Mana-Entzugsfolge Casual Commander-Varianten schreibt Nachtgoblin-Mage. Wir spielen in unserer Gruppe meistens Sheriff. Allerdings haben wir als kleinen Regeltweak eingeführt, dass die Outlaws, bei uns ist im Lauf der Zeit Olaf draus geworden, finde ich auch lustig, sich kennen. Außerdem gewinnt der Renegade ebenfalls, wenn er der Last Man Standing ist. Das hat bei uns in der Play Group die Siegeswahrscheinlichkeiten besser gebalanced. Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Vor allem, wenn sich die Outlaws kennen, ist das Ganze vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, dass die auch gewinnen können. Aber ja, sehr, sehr cool. Der magische Investor schreibt noch, Sheriff hört sich spannend an, werde es einmal vorschlagen, wenn wir einmal zu fünft sein sollten. Ja, auf jeden Fall probier's mal aus und schreib mir gerne, wie es so gelaufen ist. So, und jetzt würde mich als letztes euch noch interessieren, was haltet ihr denn von so Commander Deck Brau Videos. Wollt ihr mehr davon sehen oder beziehungsweise auch Podcast, weil es ist ja erstmal ein Videopodcast, das heißt, Leute hören das auch an. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr davon haltet. Ich finde es eigentlich mal ganz cool, vor allem wenn das Decks sind, die viel Zeit gefressen haben, wo ich mir viele Gedanken gemacht habe und die auch so ein bisschen erläutern kann. Das macht auch auf jeden Fall Spaß. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ja, schönes Wochenende und viel Spaß beim Commander-Spielen. Thank you.